have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir heute, indem wir uns die Offense eines Teams anschauen, beziehungsweise vor allem zwei bislang in dieser Saison ganz besondere Spieler anschauen, nämlich Joel Embiid und Tyrese Maxey von den Philadelphia 76ers und dabei natürlich ein besonderes Augenmerk auf den jungen Mann, der uns alle verzückt bislang mit seiner Breakout-Season. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und mir virtuell gegenüber, beziehungsweise leider heute nur telefonisch, weil wir Internetprobleme haben. Na, eine Breakout-Season ist es nicht, aber ich würde sagen, dass er auch in diesem Jahr nochmal draufgelegt hat. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank, wie immer, für diese nette und schöne Einleitung. Ja, du hast recht, wir haben Internetprobleme. Ich habe mich nämlich aus meiner Weltstadt, in der ich normalerweise wohne und perfektes Internet habe, in ein kleines Kaff aus Bayern begeben. Weiß nicht, der ein oder andere Hörer hat es vielleicht schon mal gehört, München. Und ja, aus irgendeinem Grund ist hier das Internet nicht ganz so toll wie im wunderschönen Dessau. Von daher heute mal telefonisch und dann hier lokal aufgenommen. Aber ich denke mal, wir machen das Beste draus. Das soll uns jetzt nicht davon abhalten, hier ein geiles Gespräch zu führen. Wie geht's dir, mein Freund? Bist du wieder gesund? So richtig?
Ja, nicht so 100%, aber wieder ganz. Also es ist so eine klassische Erkältung, die super hartnäckig bleibt und dann wahrscheinlich halt doch nicht genug Ruhe und genug Schlaf, dass es mal so richtig auskuriert wird, aber alles noch im Rahmen und wieder im grüneren Bereich.
Du solltest ansonsten dir vielleicht dieses Jahr zu Weihnachten irgendwie mal sowas wie ein Immunsystem wünschen oder sowas, Bro. Ich kenne keinen Menschen, der so oft krank ist wie du.
Ja, wirklich das nicht. Ist aber erst seit einer Weile. Also ich war früher auch als Kind oder als Jugendlicher, ich war nie krank.
Ja.
Und jetzt die letzten 2, 3, 4 Jahre, seit meiner ersten Corona-Infektion. Also ja, offiziell hatte ich nur einmal Corona. Ich bin mir relativ sicher, dass ich es ein zweites Mal dann noch hatte. Seitdem ist es irgendwie, es gibt sogar eine Theorie von meinem HNO-Arzt. Aber wir haben gesagt, wir machen.
Hey.
Ich bin Hausstaubmilbenallergiker und mein HNO-Arzt vermutet, dass durch die Corona-Infektion diese Allergie irgendwie auf ein neues Level gehoben wurde. Es könnte also damit zusammenhängen. Ich weiß es aber nicht.
Das kann sehr gut sein. Die gleiche Allergie habe ich auch. Nicht beneidenswert.
Ja, es gibt Schlimmeres, aber es gibt auch Schöneres. Wir haben im Vorgespräch gesagt, dass wir versuchen, es ein bisschen zügig zu gestalten, was vor allem daran liegt, dass ich gerade noch an meinem Artikel für das nächste God Next Magazine sitze und Chefe Dre Vogt wartet sehnsüchtig, nehme ich an, auf meinen Text. Deswegen, ich habe noch einiges vor am heutigen Mittwoch. Wir nehmen also am Morgen, bevor ihr das dann hier frühestens am Donnerstagmorgen hören könnt, auf. Wir machen Headlines und da fange ich an, und zwar in aller Kürze. Meine Headline ist nämlich: die Detroit Pistons sind grauenhaft. Und ich will auch gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil wir ja im Rahmen unseres Mailbags, nee, stimmt gar nicht, im Rahmen unserer Tops und Flops Folge hast du Kate Cunningham erwähnt, und zwar leider nicht bei den Tops. Und da haben wir schon viel über die Pistons und deren Lineups und warum Killian Hayes startet und so weiter. All das sind die Gründe dafür, dass die Pistons einfach überhaupt nicht gut sind. Mir ist trotzdem dieser Stat untergekommen, beziehungsweise der Record der Pistons, und das wollte ich einmal hier kurz zum Besten geben. Die Pistons haben ihr Opening Night Game in Miami verloren und haben daraufhin aber 2 Spiele gewonnen, in Charlotte und zu Hause gegen Chicago. Und dann 2-1 Start, Kate sah nicht so schlecht aus, und da dachte, konnte man ja vielleicht optimistisch sein. Ja, seitdem haben sie 11 Spiele in Serie, nee, 12 sogar, 12 Spiele in Serie verloren, stehen jetzt bei einem Rekord von 2-13. Und was mich besonders vom Hocker gehauen hat, die Pistons haben die vergangene Saison mit einem Rekord von 2-21 beendet. Nach dem All-Star-Break. Das heißt, das Basketballteam der Detroit Pistons hat seit dem All-Star-Break der vergangenen Saison 4 Spiele gewonnen. Das ist schon, also nicht viel. Und das wollte ich hier an der Stelle in meiner Headline einmal kurz hervorheben. Sorry an alle Pistons-Fans. Und wie gesagt, allzu viel in die Tiefe. Wir haben, wie gesagt, ja, vor 2 Wochen, oder war es letzte Woche? Nee, letzte Woche war Mailbag, ne? Vor 2 Wochen haben wir über die Pistons gesprochen. Und ja, Bogdanović kommt zurück. Ja, Monte Morris wird zurückkommen. Das bedeutet Veteranenkompetenz, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Qualität. Aber so im Großen und Ganzen bin ich nicht allzu optimistisch, was jetzt auch die nächsten Wochen und Monate dieses Teams angeht. Was vor dem Hintergrund, dass man Monty Williams verpflichtet hat, dass man offensichtlich den Schritt machen wollte, weg vom Tanking-Team hin zum wenigstens mal wieder relevanten Team, sieht nicht so gut aus bislang.
Ja, das passt vorne und hinten nicht, was die Pistons machen. Weder was die Besetzung in der Spitze angeht, Cade Cunningham, ich bleib dabei. Ich bin sehr pessimistisch, jetzt auch nach seinem Saisonstart, aus verschiedenen Gründen, sowohl als auch, was die Breite des Kaders angeht, die Spieler passen nicht zusammen, weirde Lineups, man kann nicht werfen, man kann nicht verteidigen, man kann nicht den Rim attackieren, man ist zu dünn besetzt auf so ziemlich jeder Position. Ja, schlechtestes Team im Basketball, wahrscheinlich. Auf den Zeitraum gesehen, den du gerade angesprochen hast, gibt's jetzt nicht so groß viel drüber zu reden, zumal, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber von diesem, ich glaube, 4 Siege haben sie geholt und 36 Niederlagen in dieser Zeit ist, von diesen 40 Spielen habe ich vielleicht 5 komplett gesehen. Von daher kann ich da jetzt auch gar nicht so weit in die Tiefe gehen und sagen, woran es genau liegt, außer dass halt, ja, dass einfach keine guten Spieler sind, die da rumlaufen. Weder on top als auch Richtung Bottom.
Ja, und sie haben übrigens auch den schlechtesten Rekord, das noch der Vollständigkeit halber. Aber ja, machen wir weiter mit deiner Headline?
Machen wir weiter mit meiner, die sehr positiv ist, beziehungsweise positiv sein soll, aber nicht ganz positiv klingt jetzt vielleicht. Und zwar, wir sollten LeBron James genießen, solange wir noch können. Ich weiß, es gibt genug Leute, die nicht die größten Fans der Lakers und LeBron sind. So ist das nun mal, wenn du sehr gut bist in irgendwas, dann hast du entsprechend auch viele Hater und Leute, die das nicht so gut finden. Aber egal, ob wir ihn mögen oder nicht mögen oder vergöttern, in einigen Fällen, soll vorkommen. Was wir da gerade erleben, ist historisch. Und das wird irgendwann enden. Und dann ist es vorbei. Und dann kommt das auch nicht wieder zurück. Und es ist eventuell etwas, was wir zu unseren Lebzeiten nicht noch einmal sehen werden. Dass ein Spieler, der 39 Jahre alt wird, in 6 Wochen wie ein Top-10-Spieler spielt in diesem Jahr, absurde Stats auflegt, gefühlt jede Nacht irgendwelche neuen Meilensteine erreicht und Rekorde bricht. LeBron hat letzte Nacht easy 24 Minuten gespielt, ein bisschen gechillt, im Hinblick darauf, dass die Lakers in der ersten Nacht eines Back-to-Backs waren und morgen gegen Dallas spielen. Diese 24 Minuten und chilligen 9 Field-Goal-Attempts, die er da genommen hat, haben allerdings trotzdem gereicht, um A, die 39.000 Punkte-Marke zu knacken. Ich war bei der 38.000 Punkte-Marke jetzt im Januar in Los Angeles mit dabei. Jetzt sind es mittlerweile auch schon 39 und die 40 werden irgendwann im Februar fallen, wenn er sich nicht verletzt. Er ist jetzt auf Platz 7 All-Time, weil er wieder 3 seiner 5 Dreier getroffen hat. Es ist jede Nacht irgendetwas, und wie gut LeBron jetzt noch ist, nachdem viele schon gesagt haben, jetzt auch in den letzten Playoffs, wo seine Rolle sehr reduziert war, ja gut, das war zwar gut und die Lakers sind weit gekommen, aber LeBron ist alt und wir haben damals schon gesagt, der Mann war verletzt, der war angeschlagen, der war bei weitem nicht bei 100%, sah davor in der Regular Season besser aus und sieht jetzt auch wieder besser aus. Also das ist jetzt kein Comeback von einer großen Verletzung, aber er war hart angeschlagen Richtung Ende letztes Jahr, das hat man gesehen und jetzt ist er halt wieder fit und jetzt spielt er absurden Basketball, vielleicht ein paar der Stats, 28 Punkte pro Abend, 9 Rebounds, 7 Assists. 67% True Shooting. 67% True Shooting. Bisheriges Career High waren 65% in der Saison 2013-14 auf dem Höhepunkt seiner Prime in Miami. Die Lakers sind 25 Punkte pro Possession besser mit LeBron als ohne ihn. Er trifft 40% seiner Dreier, 85% direkt im Korb, kommt häufiger zum Korb als im letzten Jahr, nimmt weniger kurze Midranger, nimmt weniger lange Midranger, trifft 40% von Downtown. Die Lakers haben 6 der letzten 7 Spiele gewonnen, obwohl man immer noch mit Verletzungen von mehreren Spielern zu kämpfen hat, die in der geplanten Playoff-Rotation drin sein werden. Und LeBron trägt dieses Team. Obwohl es zum Saisonstart hieß, Load Management 28 bis 30 Minuten pro Abend. Es ist schwer in Worte zu fassen, wie einzigartig das ist und wie besonders das ist. Und ich kann es nur noch mal betonen, das ist irgendwann vorbei. Und dann wird man sich nur noch zurückerinnern können an das, was ein 39- und dann 40-jähriger LeBron in der NBA noch veranstaltet hat. Das kann nicht sein. Das haben wir so noch nie gesehen. Und darum werde ich auch viel darüber reden und viel Content darüber machen, weil irgendwann sind es dann nur noch Rückblicke auf die Zeit, wo LeBron James mit 39 Jahren ein Top-10-Spieler in der NBA war und jetzt erleben wir es gerade live. Und sind in der glücklichen Situation als alle NBA-Fans jetzt gerade, dass wir das noch miterlebt haben. Alle, die heute bereits NBA-Fans sind, können irgendwann mal sagen, wie das war zu der Zeit. Und deswegen möchte ich gerne jetzt gerade zu dieser Zeit halt kurz darauf aufmerksam machen. Genießt LeBron James. Es ist nicht selbstverständlich und es wird nicht für immer andauern. Und solange das noch so ist, sollten wir das auch zu schätzen wissen.
So ist es. Ich habe gestern auf Twitter eine Grafik gesehen, die ich glaube Kevin O'Connor gepostet hat. Die effizientesten und am wenigsten effizienten Isolation Scorer mit mindestens 25 solcher Possessions. Und da ist LeBron halt auf Platz 10 ligaweit mit 1,13 Possessions Points per Possession bei 32 Isolation Chancen. Da wird jetzt das Spiel von heute Nacht zum Beispiel noch nicht mit drin sein, aber das in seinem Alter und mit seinem, ja, dann doch athletisch zurückgegangenen Profil, was ja auch absolut normal und in Ordnung ist, aber dass er trotzdem noch Mittel und Wege findet, seinen Gegenspieler im 1 gegen 1 zu schlagen, plus natürlich die Playmaking-Komponente, das verbesserte Shooting über die Jahre, das ist schon ganz, ganz großer und eben historischer Stuff. Und da kann ich nur mit einstimmen in den Lobesgesang. Lass es uns genießen, solange wir noch die Chance dazu haben. Was man auch genießen sollte, und wahrscheinlich werden wir da aber noch lange die Chance dazu haben, ist ein junger Mann mit dem Namen Tyrese Maxey. Vor allem, wenn er zusammen mit einem gewissen Joel Embiid auf dem Feld steht. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute mal das sowohl Maxey persönlich als auch natürlich Embiid, aber ich denke, bei Embiid ist es ja nichts Neues, was wir bekommen, bei Maxey ein Stück weit jetzt schon. Generell die Offense der Sixers und uns ein bisschen anschauen, auch wenn sie jetzt laut Cleaning the Glass nicht mehr die beste Offense der Liga haben seit heute Nacht. Das passiert anscheinend, wenn man Indiana die Chance gibt. Was haben sie gemacht? 157 Punkte oder so heute Nacht. Ich spreche natürlich von meinen Atlanta Hawks. die selber, wie ist, weil ich muss parallel noch kurz gucken, wie ist es ausgegangen? 157 zu 152 oder sowas? Wahnsinn. Boah. Keine Overtime übrigens. 157 zu 152 ohne Overtime. Ja, dementsprechend die Pacers wieder, die statistisch beste Offense der Liga, gefolgt von Dallas und da wiederum knapp dahinter sind jetzt die Sixers mit der drittbesten Offense. 120,9er Offensivrating, weiterhin das zweitbeste Netrating der NBA und trotz der Niederlage heute Nacht weiterhin der zweitbeste Record im Osten. Jetzt dann allerdings tied mit Milwaukee, 10 Siege, 4 Niederlagen. Und an all diesen schönen Stats und diesem überragenden Saisonstart haben vor allem drei Männer riesigen, riesigen Einfluss. Und das sind eben Maxi, das sind Embiid und das ist auch Coach Nick Nurse. Und denen wollen wir heute allen dreien ihre Blumen geben. Vielleicht erstmal ganz allgemein gefragt, warum ist diese Sixers Offense bislang so gut unter dem neuen Head Coach Nick Nurse?
Ja, lass uns doch da mal mit ein paar Quick Facts, mit ein paar Statistiken anfangen, die erstmal so ein grobes Bild von der neuen Philadelphia 76ers Offensive zeichnen. Isolations pro Game letztes Jahr 12,6. Isolations pro Game dieses Jahr 8,5. Handoffs pro Game 2022-23 waren 2,9, dieses Jahr 7,2. Cuts letzte Saison 5,6 pro Spiel, dieses Jahr 7,2. Distance traveled in der letzten Saison, also die Strecke, die im Schnitt pro Angriff zurückgelegt wurde, da waren die Sixers letztes Jahr auf Platz 28 in der NBA, was ein Indikator ist, dass es eine sehr stagnierende Offensive ohne sehr viel Player- und Ball-Movement war. Wie gesagt, 28. Dieses Jahr sind sie 11. Possessions, die mit Cuts enden. Letztes Jahr waren sie 28. Dieses Jahr sind sie 10. Embiid's Drives pro Game. Letztes Jahr 6,3, dieses Jahr 8,2. Die Sixers sind 1. in der Free-Throw-Rate. Nehmen also vom Anteil her die meisten Freiwürfe. Der NBA, sie sind 3. bei den Versuchen direkt am Korb. Sie produzieren die drittwenigsten Ballverluste pro Spiel. Man hat das offensive System umgestellt aus verschiedenen Gründen, die ich mir jetzt mal so herleiten würde. Erstens, neuer Coach, neue offensive Philosophie. Zweitens, James Harden ist weg, was natürlich sehr vieles verändert, wenn... Ich meine, es verändert schon viel, wenn ein Spieler in deinem System weg ist, aber wenn das ganze System dann auf einmal weg ist, laut James Hardens eigenen Aussagen, dann braucht man natürlich ein neues. Und James Harden findet ja, dass er das System ist, deswegen ist es ja jetzt gar keine so große Überraschung, dass die Sixers sich da jetzt was Neues einfallen lassen mussten. Er ist weg, das ändert natürlich auch einiges. Und drittens hat man über Jahre hinweg gesehen, dass das, was die Sixers machen, irgendwo funktioniert und dann irgendwann gegen die richtig guten Teams in den Playoffs nicht mehr. Und auch das, so würde ich mir das vielleicht denken, könnte ein Grund sein, warum man sagt, okay, Embiid, da müssen wir was an der Spielweise anpassen. So wie man es bisher gemacht hat, stößt man irgendwann an seine Grenzen. Und der vierte Grund ist, dass man gesehen hat, dass ein anderes Team mit einem anderen sehr dominanten Big Man den NBA-Titel gewonnen hat. Und zwar auf eine extrem starke Art und Weise. Und die Sixers haben den Luxus, den kein anderes NBA-Team hat, dass sie dieses sehr erfolgreiche Rezept der Denver Nuggets zu einem gewissen Grad kopieren und nachmachen können, weil sie in der Position sind, selber einen Big Man zu haben, der ein Top-10-Spieler ist. Man hat den anderen Top-10-Center in der NBA. Und das unterscheidet sie halt von sehr vielen anderen Teams, die das schon alleine aus diesem Grund nicht so nachmachen können, was die Denver Nuggets gemacht haben, weil ihnen dieser Big Man fehlt. Da würden mir am ehesten noch Spieler wie Sabonis einfallen, der allerdings als Scorer sehr limitiert ist. Anthony Davis, der zwar als Scorer gut ist, aber als Self-Creator und Passspieler nicht gut genug ist. Jemand wie Şengün vielleicht langfristig, der aber noch nicht so weit ist. Aber das sind Spieler, die Eigenschaften von Jokic mitbringen, aber halt auch Schwächen in anderen Bereichen. Und vom defensiven Ende wollen wir gar nicht anfangen bei einigen dieser Kollegen. Embiid kann einen bestimmten Prozentsatz geben von dem, was dir ein Jokic geben kann. Und das bringt die Sixers in eine sehr einzigartige Situation, diese Nuggets-Offensive so ein bisschen zu kopieren. Und ich finde, dass man das in der Saison macht und auch das ein großer Faktor ist des Erfolgs, dass Embiid mehr in diese Jokic-Rolle reinwächst und mehr so wie der Joker spielt, Maxi eine Menge von dem macht, was ein Jamal Murray so gut macht und die Rollenspieler sehr viel von dem machen, was diese Nuggets Rollenspieler und Advantage Extender und Capitalizer Denvers in den letzten Jahren so stark gemacht hat. Und das alles sind ein paar Faktoren, denke ich, warum es auch überfällig ist, dass die Sixers ihre Offensive ein bisschen umgestellt haben. Und du jetzt auch gerne ein paar Gedanken dazu geäußert hast, können wir uns ja mal angucken, inwiefern genau sich die Spielweise von Embiid geändert hat und warum Maxi jetzt gerade den Durchbruch hat und nicht schon letztes Jahr, weil das lässt sich sehr gut erklären, veranschaulichen und es ist alles wunderschön offensichtlich und nachvollziehbar und das mag ich in solchen Debatten und bei solchen Themen, dass es einfach Sinn macht und das, was die Sixers in diesem Jahr machen, macht Sinn und dass die Resultate dann folgen, ist kein Zufall.
Ja, absolut. Wunderschön zusammengefasst, beziehungsweise diesen ersten Überblick gegeben. Ich würde sagen, natürlich kommen wir gleich noch ausführlicher zu Embiid, zu Maxi, zu dem Two-Man-Game der beiden, wie das funktioniert und warum es so gut funktioniert. Auch das Stichwort Handoff ist ein ganz wichtiges, weil das ein großer Teil ist von dem, was die beiden so stark macht zusammen und auch die Sixers Offense so stark macht. Vielleicht noch ein paar Worte zum Supporting Cast und generell zum Offensivsystem, weil sich da einfach auch abseits des Balles, wenn wir jetzt uns das Maxi Embiid Pick and Roll vorstellen, passiert auch abseits des Balles sehr viel, dass dieses Two-Man-Game so zum Teil unstoppable macht. Wir sehen im Vergleich zu letztem Jahr, und wir haben Doc Rivers auch in diesem Podcast schon zu Genüge kritisiert, aber jetzt wird durch diesen Kontrast einfach nochmal mehr deutlich, wie wenig da zum Teil letztes Jahr passiert ist, was nicht nur an Doc Rivers liegt, sondern natürlich auch an James Harden, an vielleicht einem Joel Embiid, der weniger gewillt war, in eine solche Rolle zu schlüpfen, die du gerade schon angefangen hast zu beschreiben. Wir sehen erstens besseres Spacing, viel mehr Off-Ball-Movement, Off-Ball-Actions, die dann auf der Weak-Side die Defense beschäftigen sollen und es einfach wahnsinnig erschweren, dass Defensiven entweder sogar Hilfe schicken können in Form von einem Double-Team gegen Embiid oder zum Teil sogar auch gegen Maxi inzwischen schon oder es selbst erschweren, also wenn Embiid und Maxi zum Beispiel in Empty-Side-Pick-and-Roll laufen und die anderen drei Verteidiger sind an der Weakside damit beschäftigt, irgendwelche Off-Ball-Screens zu verteidigen und vielleicht zu switchen und da drunter und drüber und wie auch immer, dann ist es viel, viel schwerer, das, was man Load-Up oder Zone-Up nennt, dass die Verteidiger sich ein bisschen mehr in die Mitte orientieren können, um zu verhindern, dass Embiid beispielsweise eine 1-gegen-1-Situation und zum Korb kommt. Und bei dem individuellen Level, das ein Joel Embiid hat, bedeutet eine 1-gegen-1-Situation so ziemlich egal gegen welchen Verteidiger halt in der Regel, dass er zum Korb kommt oder zumindest einen effizienten Look sich generieren kann. Und das ist zum Teil auch einfach nur Spielermaterial und wie die Spieler gecoacht sind bislang. Das ist aber andersrum auch dem System geschuldet und den Plays, die man läuft. Ohne da jetzt natürlich hier im Format eines Podcasts wahnsinnig in die Tiefe gehen zu können, aber das ist einfach schwierig, das einfach nur per Audio versuchen zu visualisieren. Aber es gibt ganz viele eigentlich relativ simple Plays, die aber so clever ausgeführt werden. Beispielsweise, wir sehen ganz oft, dass Maxi per, also dem sogenannten Iverson-Cut von einem Flügel zum anderen sich bewegt, in der Regel dann an den Elbows einen oder sogar zwei Screens gestellt bekommt. Und bei sowas zum Beispiel ist es andersrum, dass nicht die Strong Side, also die Seite, auf der der Ball ist, freigelassen wird, sondern dann wird häufig die Weak Side Corner freigelassen, damit es der Defense schwieriger gemacht wird. Also dieser Weak Side Corner Verteidiger könnte dann ja reinhelfen bei einem eventuellen Drive oder einem Curl, wenn dann Maxi um die Screens rumkommt. Solche Kleinigkeiten, die einfach immer wieder zeigen, was für ein guter Offensivcoach Nick Nurse sein kann, wenn er das richtige Spielermaterial hat, weil die Offensive in Toronto die letzten ein, zwei Jahre war halt nicht geil, also auch nicht schön anzuschauen, geschweige denn effizient. Und andersrum, was man auch aus Spielern wie beispielsweise Tobias Harris rausholen kann, wenn man sie richtig coacht und wenn man sie in die richtigen Situationen bringt. Tobias Harris spielt eine super Saison bislang im Vergleich zu den letzten ein, zwei Jahren. Das heißt, wenn wir über das allgemeine System sprechen, abseits des Two-Man-Games und abseits dieser zwei Ausnahmespieler und über den Supporting-Cast, läuft auch da diese Saison schon wahnsinnig viel anders bzw. besser. Was ist, das ist dann so ein Synergieeffekte. So, das Two-Man-Game kann nur so gut sein, weil der Supporting-Cast und das System mitspielen. Andersrum logischerweise, so jede Off-Ball-Action für Tobias Harris bringt dir nicht so viel, wenn sich nicht die Defense gerade extrem darauf fokussieren muss, dass Jalen Beat oder Tyrese Maxey nicht easy scoren. Das ist dann so eine Art Geben und Nehmen. Aber das führt vor allem dazu, und dann noch so ganz grobe Allgemeine wie höhere Transition Frequency, generell einfach viel, viel mehr Tempo im Spiel. Auch da, wenn wir über, also auch das hat natürlich hauptsächlich mit Maxey zu tun, reden wir gleich auch noch drüber. Das führt einfach dazu, dass es wirklich Spaß macht, Philly beim Basketballspielen zuzugucken. Und das war in den letzten Jahren nur selten der Fall, obwohl man den MVP hatte, obwohl man mit James Harden einen immer noch starken Einzelspieler hatte, obwohl das Two-Man-Game der beiden auch überragend war. Aber irgendwie ist jetzt mehr, ja, Pep drin. Keine Ahnung, wie man das bezeichnen soll.
Es gibt Coaches, die sehen Handoffs und Pick-and-Rolls als Two-Man-Game an. Und es gibt Coaches, die sehen Handoffs und Pick-and-Rolls als Five-Man-Game an. Der Begriff Two-Man-Game, den ich auch sehr häufig benutze, der das beschreibt, wenn zwei Spieler auf dem Parkett isoliert sind und in irgendeiner Art und Weise der eine einen Ballscreen für den anderen stellt. Das ist schön und gut. Aber im Grunde genommen sind auch das Five-Man-Games, weil es wichtig ist, was die anderen drei Spieler machen. Und das hast du gerade schön auch runtergebrochen. Und wenn diese anderen drei Spieler nur zuschauen, am besten noch auf einem Fleck stehen und von einem oder zwei Defendern verteidigt werden können, sich nicht bewegen und niemanden ablenken, dann haben die beiden direkt involvierten Spieler natürlich ein großes Problem. Und Nick Nurse ist jemand, der diese Two-Man-Games auch als Five-Man-Games sieht und für den es wichtig ist, was alle fünf Spieler machen. Und selbst wenn Maxi den Ball hat und Embiid den Ballscreen stellt, haben die anderen drei Kollegen einen Job. Und das hat man ja auch in diesen Quick-Stats, die ich am Anfang vorgelesen habe, gesehen, dass einfach die Distance Traveled pro Angriff deutlich höher ist, dass deutlich mehr Angriffe in Cuts enden als im letzten Jahr. Das deutet ja bereits darauf hin, dass sich da bewegt wird. Und es ist halt ein Unterschied von Tag und Nacht und ein starker Kontrast zu Harden und Embiid laufen Pick and Roll und alle anderen schauen zu. Was in der Regular Season sehr erfolgreich ist, einfach weil die individuelle Klasse der beiden so hoch war, aber in den Playoffs, und man hat es gesehen, irgendwo an seine Grenzen stößt. Oder Embiid bekommt im Post den Ball und vier andere Sixers-Spieler, die mit ihm zusammen auf dem Parkett stehen, gucken zu, was er macht. Und in der Regular Season funktioniert das, weil Embiid einfach ein Monster ist. Und in den Playoffs funktioniert das gegen Teams, die keine Contender sind, weil Embiid ein Monster ist. Aber irgendwann kommen Gegner, die taktisch und vom Personal her dagegenhalten können. Und deswegen hat Joel Embiid auch noch nie die Conference Finals erreicht. Weil du bis dahin einfach zwangsweise irgendwann auf eine Defense triffst, die einfach zu gut ist für so eine offensive Philosophie. Und man hat einfach die offensive Philosophie geändert. Und dann lass uns doch mal zu Tyrese Maxey kommen, der von keinem von uns beiden der Most Improved Player Pick war. Du hast ihn aber als Honorable Mention noch mit dabei, während ich eigentlich raus war, weil ich hatte gesagt, Maxey ist irgendwie jedes Jahr in Diskussion und jedes Jahr ist es irgendwie, ja gut, er ist besser geworden, aber ernsthafter Contender für diesen Award ist er halt nie und deswegen, ja, will ich ihn jetzt gar nicht erst irgendwie mit groß in die Debatte reinziehen. Und ich war bei Austin Reeves, du warst bei Kate Cunningham. Und statt heute liegen wir beide sehr falsch, weil ja. Tyrese Maxey diesen Award schon so gut wie sicher hat, wenn er jetzt nicht komplett einbricht oder sich verletzt. Das will ich natürlich nicht hoffen. Ansonsten gewinnt er dieses Ding. Zweifelsohne, seine Statistiken sind absurd. Und sicherlich auch hier, sowas hat immer mehrere Faktoren. Und das ist nämlich wie Basketball, du kannst es nie auf eine Sache schieben. Gerade solche extremen Leistungsexplosionen. Da müssen wir natürlich ihn loben. Der Mann arbeitet sehr hart, würde ich mal davon ausgehen, dass ihm das nicht in den Schoß fällt, was da gerade passiert. Aber natürlich wird er endlich auch in die Situation gebracht, optimal aufzublühen. Und das ist was Doc Rivers, der ihn teilweise in der Crunch-Time nicht mal auf dem Parkett stehen hatte, nie geschafft hat. Er profitiert enorm davon, Harden zu ersetzen und teilweise Hardens Aufgaben zu übernehmen, aber auch seine eigene Spielweise mit einfließen zu lassen. Er hat den Ball als primärer Perimeter-Ballhändler deutlich weniger an der Hand im Schnitt, ungefähr eine Sekunde weniger, als es James Harden gemacht hat. Er ist deutlich williger, auch Catch-and-Shoot-Würfe zu nehmen, was wir ja auch neulich erst besprochen haben, was bei Harden jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Und gerade diese Handoffs, über die wir jetzt gleich mal so ein bisschen reden können, sind halt unfassbar mitverantwortlich für das, was er da bisher macht. Sie bringen halt seine Stärken, dieses Tempo, Downhill-Attacken, mittlerweile auch wirklich werfen, halt wirklich zum Vorschein. Und gerade für einen Spieler, der jetzt als Pick-and-Roll-Creator von null anfängt in Angriffen, vielleicht so seine Probleme hat. Ich meine, es ist halt nicht jeder ein Luka Doncic, der einfach den Ball vorträgt. Du stellst jedes Mal einen Ballscreen und dann macht er was Geniales. Es gibt halt nur einen Luka Doncic. Und für einen Spieler wie Maxey, der halt kein Luka ist oder kein LeBron oder kein James Harden in seiner Prime oder wer auch immer, da muss man irgendwie gucken, dass die Vorteile anders kreiert werden. Und was die Sixers halt machen, ist, dass sich Maxey immer wieder bewegt, mit Tempo an den Ball kommt, schon vorher versucht, seinen Gegenspieler in irgendeiner Art und Weise abzuschütteln, dass man früh in Angriffen diese Flip-Actions, dass Maxey mit Tempo ins Halbfeld reingeht und dann wird direkt ein Handoff gelaufen oder ein Handoff angetäuscht. Und auch das ist ein Grund dafür, warum die Sixers mit mehr Pace spielen, weil die Angriffe einfach schneller wieder vorbei sind. Da hat Harden den Ball teilweise noch nicht mal über die Mittellinie getragen gehabt letztes Jahr. Da ist Maxey mittlerweile schon am Korb und kommt zu einem effizienten Look. Man läuft immer wieder diese Empty Side Handoffs und hat da so viele Optionen aus dieser Flow-Offensive, wo sich Spieler bewegen, dann quasi sie an den Ball kommen und dann den Korb attackieren oder in die Würfe gehen können. Und Maxey blüht in diesen Handoffs auf. Und das habe ich auch in einem Video runtergebrochen. Da war die Saison ungefähr eine Woche alt, wo man auch das schon gesehen hat. Und ich glaube, dass man da erkannt hat, wie man Tyrese Maxey optimal einsetzt, ist halt der ganz große Faktor bei dieser ganzen Geschichte. Und es spricht halt nur Bände dafür, was Doc Rivers eigentlich für ein, wie formuliere ich das diplomatisch, nicht so guter Head Coach war, jetzt in den letzten Jahren. Dass Tyrese Maxey jetzt den Durchbruch feiert, so und so durchdreht, sagt halt fast mehr über Doc Rivers aus, als über irgendwas, was da jetzt gerade passiert.
Naja, und über Harden. Also der, klar, und über man Harden, hätte Maxey in den letzten ein, zwei Jahren schon viel besser maximieren können. Aber ich glaube, ein Stück weit war es einfach nötig, dass er der klar beste Perimeter-Spieler dieses Teams ist und eben nicht noch James Harden an seiner Seite hat. Wie du auch gerade gesagt hast, Stichwort Tempo. So, das war einfach nicht nur, dass es Isolation-lastiger war, auch das Two-Man-Game oder auch irgendwelche Plays, die man gelaufen hat. Es war einfach alles langsamer. Maxey und Embiid, wie du gerade gesagt hast, gehen so oft direkt in den ersten 4-5 Sekunden der Shotclock in einen Handoff rein oder in einen Pick-and-Roll rein, in denen die Defense nach Live-Rebounds, also nach eigenen Misses sowieso, aber selbst nach eigenen Makes noch gar nicht so super sortiert sein kann. Und lass uns, wir kommen im Laufe des Gesprächs auch dann noch zu verschiedenen Punkten, was Maxey angeht, was Embiid angeht, was die Synergie zwischen den beiden angeht. Aber lass uns gerne mit den Handoffs tatsächlich starten. Die Sixers, das ist vorher gesagt, die Anzahl der Handoffs beziehungsweise die Frequenz ist deutlich hochgegangen im Vergleich zum letzten Jahr. Und vor allem aber auch die Effizienz. Also die Sixers mit 1,2 Points per Possession aus Handoff-Situationen sind das effizienteste Team, was das angeht, vor den Warriors, vor den Heat. Was die Frequency angeht, schlägt niemand die Sacramento Kings, was vielleicht auch ein Indiz dafür ist, dass das Handoff als Playtype etwas ist, das wir in den nächsten Jahren noch häufiger sehen werden. Also die Kings haben letztes Jahr schon wahnsinnig viele Handoffs eingesetzt und hatten letztes Jahr die beste Offensive der Liga. Und wenn wir auf die Spieler-Stats gucken, dann ist Tyrese Maxey in Sachen Frequenz, also 12% seiner Abschlüsse kommen nach Handoffs, was kein Spiel, also in der Hinsicht macht zum Beispiel Kevin Huerter niemand was vor, bei dem sind es fast 30%. Platz 2 ist Keegan Murray, auch von den Sacramento Kings, aber da ist Maxey auch schon ziemlich weit oben mit dabei. Und von allen Spielern, die mindestens 10 Handoffs gelaufen sind bislang in dieser Saison, liegt Maxey auf Platz 5, was die Effizienz angeht, mit 1,43 Points per Possession. Platz 1 ist Steph Curry mit 1,74, das ist einfach komplett in einer anderen Welt ist. Und die Plätze 2 bis 4 sind mit Reggie Jackson, Maxeys Teamkollege Tobias Harris und Talen Horton-Tucker von den Jazz, Spieler, die das zwar machen, aber eben weniger als einmal pro Spiel. Also das ist dann vom Volumen her nochmal eine ganz andere Geschichte im Vergleich zu den 2,7 Handoffs, die Maxey läuft pro Spiel. Das heißt, von den Spielern, die das ja in einem hohen Volumen, wenn man so will, machen, ist Maxey einfach, abgesehen von Steph Curry, der effizienteste solche Spieler der gesamten Liga. Und das hat vor allem und klar, wir haben auch letzte Woche schon drüber gesprochen, beziehungsweise vorletzte Woche. Nee, das war jetzt tatsächlich letzte Woche im Mailbag. Bei der Frage, wer langfristig der bessere Shooter sein wird, Halliburton oder Maxey, sind wir zwar beide zu dem Schluss gekommen, dass die Antwort Halliburton ist, aber Maxey hat sich als Werfer extrem weiterentwickelt. Auch in selbst kreierten Pull-Up-Situationen. Das macht es prinzipiell schon mal viel, viel schwieriger, einen Spieler in Handoffs oder Pick-and-Rolls zu verteidigen. Generell, wenn er über Screens kommt, weil er einfach jederzeit hochgehen kann zum Wurf und den hochprozentig treffen kann. Aber vor allem sein Tempo, das halt wirklich irre ist, nicht nur im Open Court in Transition, sondern eben auch in diesen Situationen. Sein Antritt ist unfassbar und der große Vorteil eines Handoffs im Vergleich zu einem Pick and Roll, bei dem es ja doch häufig so ist, dass der Ballhändler nicht aus dem Stand, das kannst du schon auch mit Anlauf und mit Tempo laufen, aber in der Regel kommt der Screen und der Ballhändler muss sich dann von 0 auf 100 oder von irgendwie 10 auf 100 Separation kreieren. Bei einem Handoff, vor allem so wie es die Sixers laufen mit Embiid und Maxey, dass es oft dann so ein Give and Go ist. Maxey passt zu Embiid und dann im Vollsprint rennt er an ihm vorbei und kriegt dann das Handoff. bist du halt schon im Tempo. Und bei einem Spieler wie Maxi, der dann so dermaßen im Tempo ist, ist es unfassbar schwer zu verteidigen. Führt häufig dazu, dass die Verteidiger ihm Platz lassen müssen, weil du einfach, obwohl er inzwischen so ein krasser Shooter ist, du musst seinen Drive trotzdem noch mehr respektieren, weil er so schnell ist. Und weil er kein überragender Finisher ist am Korb, aber ein guter Finisher. Und das führt dann halt dazu, dass du Platz hast, in der Regel. Und vor allem, wie gesagt, vor allem diese Tempokomponente, das kann viel, viel wert sein, wenn du mit Tempo in eine Action reinläufst und der Verteidiger, beziehungsweise in dem Fall dann beide Verteidiger, die da involviert sind, von vornherein quasi hinterherrennen müssen. Das ist in meinen Augen der große Vorteil an einem Handoff und wahrscheinlich auch der Grund, warum das Teams wie Sacramento und jetzt eben dann Teams wie Philly immer mehr laufen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist der erste große Hauptgrund und ich würde dir noch einen zweiten geben. Es ist schwierig, in Prozent aufzuwiegen, wie wichtig der Pick-and-Roll-Ballhändler und der Pick-and-Roll-Screener für dieses erfolgreiche Pick-and-Roll sind. Man kann jetzt nicht sagen, okay, das ist 70% Ballhändler, 30% Screener, weil es halt auch sehr unterschiedlich ist und ja, das sehr stark variiert. Was man aber sagen kann, ist, dass der Ballhändler deutlich wichtiger ist für ein erfolgreiches Pick-and-Roll, dass er den schwierigeren Job hat und dass dieses Pick-and-Roll nicht funktionieren kann, wenn der Ballhändler nicht gut darin ist, was er macht. Es kann trotzdem funktionieren, wenn der Big Man keinen guten Screen stellt oder nicht optimal abrollt oder kein guter Finisher am Korb ist, dann kann es trotzdem funktionieren. Es kann nicht funktionieren, wenn der Ballhändler scheiße ist. Siehe Denver Nuggets zu der Zeit, wo alle wichtigen Leute bis auf Joker verletzt waren und Joker konnte noch so viel Gravity als Screener haben und noch so gute Screens stellen und noch so gut rauspoppen und was auch immer. Die Ballhändler, mit denen das gelaufen hat, keine Chance, dass da irgendwas entsteht.
Der Facundo Campazzo
in den Playoffs, ja, das Mann. War, ja, es war schlimm. Bei einem Handoff wird, und wie gesagt, es ist unmöglich, das jetzt in Prozenten aufzuwiegen, aber was man sagen kann, so wie in der NBA Handoffs gelaufen werden, wird die Rolle des Big Mans größer. Es ist wichtiger, was Joel Embiid in seinem Handoff macht, als was Joel Embiid in einem klassischen Pick and Roll macht, weil er Shot Creation und Passing Duties dem Perimeter, dem kleineren Spieler, in dem Fall Maxi, abnimmt. Weil Joel Embiid hat den Ball und er muss den Ball im richtigen Moment abgeben und trotzdem noch screenen und dann abrollen oder rauspoppen oder was auch immer er macht. Er muss die Situation lesen. Wie gut wird Maxi denn verfolgt von seinem Matchup? Lohnt sich's überhaupt, den Ball jetzt an Maxi abzugeben? Oder sollte ich nicht lieber das Ding faken und den Ball behalten und eventuell den Ball an einen weiteren Spieler abgeben? Oder fake ich das Handoff und ziehe dann selber zum Korb, weil Maxi vielleicht zwei Defender auf sich zieht? Oder faked vielleicht Maxi nur den Laufweg nach oben und holt sich den Ball gar nicht ab, sondern cuttet Backdoor? Und dann muss es so ein schöner Elbow-Bounce-Pass in Richtung Korb sein. Also verstehst du, was ich meine? Embiids Aufgaben und seine Decisions, es wird so viel wichtiger als in einem klassischen Pick-and-Roll. Mhm. Weshalb das besser funktioniert bei Spielern, die das halt können. Ein Bam Adebayo, ein Draymond Green, der für diese Handoffs in Golden State läuft, ein Sabonis. Der Grund, warum das bei Teams wie den Warriors und den Kings und solchen Teams so gut funktioniert, ist ja nicht nur, weil da Spieler wie Steph Curry und gute Off-Ball-Shooter wie Herder oder King Murray in Sacramento rumlaufen oder jetzt in dem Fall bei den Sixers, sondern weil diese Teams Big Men haben, die einfach zu mehr taugen als dieser klassische Screen-and-Roll-Big Man, der den Screen stellt, abrollt und dann einfach seinen Job macht. Nicht viele Teams können überhaupt solche Handoffs laufen, weil die meisten Big Men in der NBA nicht diese Skills haben und die Handoffs halt wirklich so aussehen, der Spieler kommt hoch, während du den Screen stellst, gibst du den Ball ab und dann oder es sind einfache Give-and-Goes ohne Screen und es ist alles super vorhersehbar. Aber wenn du halt solche Spieler hast wie Embiid oder Sabonis, Şengün oder wer auch immer, dann kannst du halt diese Handoffs laufen, weil diese Spieler halt die Passing-Skills haben, die Spielübersicht, das Decision-Making, auch selber zur Arbeit gehen können als Scorer. Und von daher ist das ein großer Vorteil. Und der nächste große Vorteil, der in dem Zusammenhang dazu steht, ist, wenn du jetzt eine Offensive hast wie jene der Sixers im letzten Jahr, du hast Harden, der Pick-and-Roll mit Embiid läuft. Und du hast Maxi, der auch noch Pick-and-Roll mit Embiid laufen kann. Aber ansonsten passiert da nicht so viel mehr, was Pick-and-Roll angeht. Und dann ist ein Harden nicht auf dem Parkett oder ein Embiid nicht auf dem Parkett. Was machst du dann? Dann muss ein Spieler wie Tobias Harris auf einmal Pick-and-Roll laufen oder irgendein anderer Spieler, der halt aber nicht so gut ist darin. Die müssen dann Pick-and-Roll laufen, was halt sauschwer ist, weil, wie angesprochen beim Pick-and-Roll, der Ballhändler so viele Entscheidungen treffen muss und so eine große Wichtigkeit hat. Wenn du jetzt allerdings auf das aktuelle 76ers Spielsystem guckst, was ja so sehr auf Handoffs beruht, dann hast du eine Situation, wo die Perimeter-Spieler, abgesehen von dem Maxi, halt trotzdem die Handoffs laufen können. Du hast in dieser Handoff-lastigen Offensive, läufst du mal Handoffs für Tobias Harris und da in denen sieht er halt so viel besser aus als in dem klassischen Pick-and-Roll, weil sein Job nicht so schwierig ist. Deswegen sind die Sixers vielseitiger und weniger berechenbar und können auch Angriffe besser überleben, in denen Maxi gar nicht auf dem Parkett steht oder gar nicht beteiligt ist, weil das, was man mit Maxi und Embiid macht, lässt sich viel leichter übertragen auf das, was man mit Tobias Harris und Embiid macht. Und das, was Harden und Embiid gemacht haben, konnte halt letztes Jahr kein anderer machen, abgesehen von zu einem gewissen Grad halt Maxi. Und darum können die Sixers auch teilweise in Angriffen 2 oder 3 Handoffs laufen. Oder Maxi geht hoch, kann sich vielleicht den Ball nicht unbedingt abholen, weil er gut verteidigt wird. Okay, gut, dann behält Embiid einfach den Ball und dann kommt Tobias Harris halt und läuft danach das Handoff. Man kann da viel, viel mehr machen in der Offensive, weil es für die meisten NBA-Spieler ist es leichter, im Handoff erfolgreich was entstehen zu lassen, als in einem Pick-and-Roll. Und mir fällt jetzt gar nicht mehr unbedingt überhaupt ein Spieler ein, der im Pick-and-Roll zwangsweise besser ist als im Handoff. Selbst Luka Doncic, der womöglich beste Pick-and-Roll-Creator der NBA, gefällt mir teilweise schon besser, wenn es in irgendeiner Weise ein Handoff oder eine Chicago-Action ist, was wir dieses Jahr in Dallas auch deutlich häufiger sehen, was auch dazu beiträgt, dass diese Dallas-Offensive so viel besser ist. Auch er gefällt mir fast besser als Handoff-Creator, als Pick-and-Roll-Creator, weil du einfach ihm Vorteile mitgibst, die er halt so nicht hat. Ein Spieler wie Steph Curry ist besser in Handoffs als in einem klassischen Pick-and-Roll. Ein Spieler wie Halliburton ist besser. Also für die allermeisten elitären On-Ball-Shot-Creator gilt, dass sie in Handoffs besser sind als in Pick-and-Rolls. Und von daher ist es längst überfällig und vielleicht auch ein kleiner Trend, der sich in der NBA beobachten lässt, dass Handoffs immer beliebter werden, weil du einfach, ja, da der Offensive viel, viel mehr Möglichkeiten gibst und es den Spielern leichter machst und sich das auch auf mehr dieser Spieler übertragen lässt und auch Rollenspieler halt sehr viel besser einfach Handoffs laufen können als normale Pick-and-Rolls. Du musst dem Tobias Harris nicht den Ball geben, ohne Bewegung, und dann soll er im Pick-and-Roll irgendwas machen. So, das wird halt nicht funktionieren. Aber lassen um 2 Screens laufen, sich den Ball per Handoff abholen von dem Joel Embiid und siehe da, du hast einen guten Play-Type, den du ein paar Mal pro Spiel laufen kannst. Also, ich mag Handoff sehr.
Selbst für jemanden wie Kelly Oubre machen sie es ja viel bislang.
Gib mal Kelly Oubre den Ball und sag, Brudi, bitte jetzt mal ein Pick-and-Roll. Kannst vergessen.
Dazu müsste man ihm auch wahrscheinlich mal sagen, dass es erlaubt ist, im Basketball zu passen. Also so, wenn du mal den Ball hast, musst du nicht zwingend.
Aber kein Kelly Oubre Slender. Der Mann hat absurd guten Basketball gespielt für seine Verhältnisse.
Das stimmt, aber er passt halt nicht.
Ja, das stimmt.
Aber ja, und also ich gehe voll mit alles, was, ich mag Handoffs auch. Also wir platzieren uns jetzt hier offiziell als Podcast, als Pro-Handoffs-Podcast.
Ja, controversial, aber so sind wir nun mal.
Okay. Hot Take.
Ja, Hot Take.
Und dann kommt ja noch dazu, dass gerade die Handoff-Varianten zwischen Maxi und Embiid in dieser Konstellation so wahnsinnig gut funktionieren. Ich habe gerade schon gesagt, Maxi einfach mit seinem irren Tempo in Verbindung mit, er ist kein überragender Ballhändler, aber er ist eben ein guter Ballhändler. Er ist kein überragender Passer und Playmaker, aber er ist eben ein guter Passer und Playmaker. Plus inzwischen ein elitärer Shooter, sowohl dann quasi als Catch and Shoot direkt nach dem Handoff oder eben in eine weitere Action gehen und per Pull-Up abschließen. Diese Verbindung aus Rim Pressure und Shooting Gravity.
Elitärer Floater. Macht es per,
super Floater, 46% aus der kurzen Midrange.
Es gibt keine 5 Spieler in der NBA mit einem besseren Floater, gerade in Kombination mit diesem Tempo.
Also wirklich sowohl das Shooting als auch der Rim Pressure als auch dieses In-Between-Midrange-Game, das bildet ein Gesamtpaket, das es schon mal per se unglaublich schwierig macht, diesen Mann als Pick-and-Roll-Ballhändler oder eben umso mehr, weil er dann noch mal 2 Meter Vorsprung hat, in Handoffs zu verteidigen. Und wenn du dann noch mit dazu nimmst, dass Joel Embiid rein physisch ein überragender Screener ist, ein überragender Rollman ist, weil er eine Naturgewalt ist, wenn er zum Korb kommt und aber eben auch für einen Mann seiner Größe und seines Gewichts eigentlich unfassbare Körperbeherrschung, Koordination, Ballskills, Shooting Ability. So, wir brauchen euch nicht erzählen, warum Joel Embiid ein unfassbar guter Spieler ist. Plus die Möglichkeit, dass er ja gar nicht abrollen muss, sondern auch rauspoppen kann. Dass es ihm ermöglicht wird, in so einem Handoff dann auch einfach das Handoff gar nicht zu spielen, sondern nur anzutäuschen und den Ball zu behalten und dann eben, wie du es eingangs beschrieben hast, mehr als Ballverteiler vom Elbow aus oder sogar vom Perimeter aus, wo er immer noch nicht, Joel Embiid ist jetzt nicht plötzlich in dieser Saison zu einem überragenden Playmaker geworden, so er wird nie auf dem Level eines Jokic sein oder eines Sabonis. Aber dadurch, dass so viel passiert und so viele Off-Ball-Actions gelaufen werden und so gutes Spacing herrscht, werden ihm diese Reads halt eben oft auch einfach gemacht. So, das sind, wenn du dir Joel Embiid Career-High Assists bislang in dieser Saison, wenn man sich diese Assists mal anschaut, das sind nur ganz, ganz wenige irgendwie, wo du dir denkst, boah, krass, dass er den Read jetzt gemacht hat. Er bekommt durch das System und durch seine Mitspieler die Möglichkeit, einfache Reads zu machen, die du dann natürlich trotzdem erstmal machen musst und die Pässe entsprechend spielen musst. Also ich will jetzt auch nicht zu viel Credit ihm wegnehmen, aber nur weil er jetzt, was sind es, 6 Assists oder so?
6,2, letztes Jahr 4,2, Jahr davor auch 4,2, Jahr davor 2,8.
Okay, also 6,2 Assists mit Abstand Career High. Das liegt auch daran, glaube ich, dass er sich verbessert hat als Person und Playmaker. Das liegt aber vor allem an dem System um ihn rum. Also Joel Embiid ist jetzt nicht plötzlich über Nacht ein überragender Elbow-Playmaker geworden.
Das stimmt.
Die Fähigkeitenprofile und die physischen Profile dieser beiden Spieler, wie sie zusammenkommen und die Chemie scheint jetzt schon überragend zu sein. Und das wird ja tendenziell nur besser zwischen den beiden. Da hilft es wahrscheinlich, also auch wenn Maxi jetzt in eine neue Rolle eingeführt wird, die beiden kennen sich ja schon lange. So, die haben sicherlich auch in den letzten Jahren und sei es nur im Training wahnsinnig viele Two-Man-Actions zusammengelaufen. Das, so ein gewisses Level an Chemie und die Präferenzen des jeweils anderen kennen ist ja da trotzdem schon da. Auch wenn Maxi jetzt erstmals diese primäre Rolle hat. Und dann, wie gesagt, noch das System, das Spielermaterial drumherum. Auch jemand wie Batum, der da reinkommt und einfach perfekt seine Rolle ausführt, als Spot-Up-Shooter, als Off-Ball-Screener. Die Anthony Melton, den ich mir jetzt am Sonntag in mein Fantasy-Team geholt habe, führt seine Rolle super aus. Tobias Harris, wie gesagt, überragende Saison für seine Verhältnisse. Kelly Oubre jetzt leider wahrscheinlich noch ein Weilchen raus, aber auch er überragende Saison bislang. Das ist alles, natürlich ist das alles nur möglich, weil Embiid und Maxi so geil performen und so gut zusammenpassen. Aber andersrum können die auch nur so performen und gut zusammenpassen, weil drumrum das alles so gut passt bislang.
Ja, und wie ich es ja eingangs schon so ein bisschen runtergebrochen habe, Embiids Spielweise ist ja auch die Offensive, ist ja auch die Spielweise der Sixers Offensive bei so einer hohen Usage. Aber Embiids Spielweise stößt halt irgendwann an ihre Grenzen. Diese extrem Post-Up-lastige Spielweise oder eine Isolation-lastige Spielweise oder eine Pick-and-Roll-lastige Spielweise mit Embiid, das haben wir alles gesehen in den letzten Jahren und nichts davon hat so richtig gut funktioniert, wenn es wirklich darauf ankam. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die aktuelle Spielweise von Embiid, wie er aktuell im System der Sixers genutzt wird, macht mich deutlich optimistischer im Hinblick auf April, Mai, Juni, maybe, weil ich denke, dass es unberechenbarer ist, dass seine Stärken mehr zum Vorschein kommen, dass er einfach vielseitiger eingesetzt wird, auch eingangs gesagt, mehr Drives pro Spiel im Schnitt in diesem Jahr. Post-ups sind deutlich runter, was halt einfach auch jetzt keine Raketenwissenschaft ist. Ich meine, es gibt Gründe, warum sich das immer mehr zu einem Perimeter-Game entwickelt, obwohl wir so viele elitäre Bigs in der NBA haben. Du gewinnst halt mit einer Offensive, die sich um Post-ups dreht, keinen NBA-Titel mehr in dieser Zeit. Und das sieht alles sehr viel moderner aus, sehr viel flüssiger, sehr viel mehr im Flow. Und vielleicht ein kleiner Ausblick. Ich war nach dem James Harden Trade. Wir haben den James Harden Trade hier auch im Podcast diskutiert. Und wir haben beide gesagt, dass sich die Sixers in eine gute Position gebracht haben, was die langfristige Zukunft angeht, dass man da jetzt besser aufgestellt ist als vor dem Harden Trade. Und dass mit all diesen expiring contracts und all dem Draft Capital, das man halt noch hat, es uns nicht wundern würde, wenn man in dieser Saison noch auf Star-Jagd geht, wenn man das nutzt, um sich in dieser Saison noch zu verbessern. Und ein Name, der da immer viel gefallen ist, ist der eines Zach LaVines beispielsweise. Findest du mit all dem, was wir jetzt über die Sixers-Offensive im ersten NBA-Monat gelernt haben, dass die Sixers immer noch so diesen dritten Star brauchen? Oder ob ein Zach LaVine dieser Spieler ist, ob man sich generell, wenn man darauf guckt, diesen Kader zu verbessern, ob's am offensiven Ende sein muss? Und vielleicht, um noch die abschließende Frage zu stellen, denkst du, dass die Sixers Meister werden können mit diesem aktuellen Team und dieser Offensive? Such dir einfach aus, mit welcher Frage du anfangen möchtest.
Ich würde tatsächlich noch kurz etwas anderes einwerfen, weil du gerade gesagt hast, dass die Post-Ups runtergegangen sind. Das muss man, glaube ich, der Vollständigkeit halber dazu sagen. Rein auf den ersten Blick stimmt das so tatsächlich nicht. Also Embiid hat bislang in dieser Saison 6,5 Post-Ups pro Spiel bei einer Frequenz von 22%. Mhm. Das ist, also die 6,5 sind Platz 2 hinter Jokic. Letzte Saison war er auch schon Platz 2 hinter Jokic, allerdings mit nur 4,5 pro Spiel und einer deutlich niedrigen Frequenz. Also ja, auf dem Papier sind die Post-Ups tatsächlich sogar hochgegangen, aber es sind halt vom Eye-Test her andere Post-Ups.
Und es ist bezogen auf seine bisherigen Career-Highs. Wir haben das Career-High von Embiid in Isolations, in Pick-and-Rolls und in Post-Ups. Jeweils, das war nicht alles im gleichen Jahr. In dem einen Jahr war es was in dem Play-Type Career-High, im nächsten in dem. Und im Vergleich zu dem jeweiligen Career-High ist der runter. Also im Vergleich zu seinem bisherigen Post-Up-Career-High ist er in dieser Saison runter. Darauf okay, wollte ich hinaus. Ja. Und um quasi den Punkt zu machen, dass wir Embiid als unfassbaren Post-Up-Spieler, als Isolation-Spieler und als Pick-and-Roll-Screener, dass wir das schon alles gesehen haben und es alles nicht so funktioniert hat. Und in diesem Jahr haben wir eine bessere Mischung und eine Menge Neues. Aber ja, es war blöd formuliert von mir, da hast du recht.
Ja, okay. Aber auch da trotzdem, obwohl jetzt im Vergleich zu letzter Saison die Frequenz hochgegangen ist, gefühlt sind es halt andere Post-Ups. Es sind keine sekundenlang, also außer natürlich, wenn er irgendwelche Mismatch hat, wobei auch da gefühlt bislang in dieser Saison ganz, ganz schnell Double-Teams kommen, sondern es sind mehr so aus dem Flow von so einem Two-Man-Game zum Beispiel hinaus, dann eben das kurze Post-Up und dann der relativ schnelle Abschluss. Oder kurzes Post-Up, Double-Team ziehen. Das kann ich jetzt statistisch nicht, also ich habe jetzt keine Statistik für die durchschnittliche Zeit eines Post-Ups oder so, aber würdest du mir zustimmen, dass es gefühlt einfach sich auch die Art und eher die Dynamik dieser Post-Ups verändert hat im Vergleich zu letztem Jahr?
Ja, also Joel Embiid bekommt jetzt nicht mit 8 Sekunden auf der Uhr den Ball im Post und macht dann seinen Play mit 7 Sekunden Rest, während alle anderen zuschauen. Das ist alles sehr viel dosierter und ich glaube auch ein Wort, was das sehr gut beschreibt, ist einfach, es ist zielstrebiger.
Und jetzt zu deiner Frage nach dem dritten Star. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also erstmal, ich glaube, so wie dieses Team jetzt dasteht, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass sie Meister werden. Selbst wenn jetzt nichts Großes mehr passiert.
Hm.
Ich glaube aber trotzdem, dass sowohl die Offense, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Offense ins Stottern gerät in den Playoffs, ist halt hoch. Das gilt für jedes Team. Aber besonders für so ein Offensivsystem, das jetzt ziemlich neu ist. Tyrese Maxey ist ein neuer Spieler. Embiid hat seine Rolle ein Stück weit verändert. Neuer Coach. Und wir reden immer wieder drüber, dass es einfach in der Regular Season schwierig ist, sich auf solche Dinge einzustellen als Gegner. Wenn dann ein Team mal Zeit hat, sich darauf einzustellen und wirklich zu gameplanen, vor allem ein so starkes Team wie Boston zum Beispiel mit einer so überragenden Defense oder auch ein Team wie Milwaukee, dann will ich erstmal sehen, dass es auch in so einem Setting funktioniert und dass Nick Nurse da die entsprechenden Lösungen und Ausstiege findet. Außerdem, um vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte über die Defense zu verlieren, die bislang absolut okay ist. 11 beste Defense der Liga. Würde man sich vielleicht wünschen, dass es noch einen Tick hochgeht, aber so wie die Sixers jetzt aktuell dastehen, werden die sich nicht über ihre Defense definieren in den Playoffs. Auch das ist in einem Osten, in dem du an dem Giannis Dame Two-Man-Game vorbei musst, in dem du an Jason Tatum vorbei musst und so weiter. Gerade so diese großen Wing-Verteidiger fehlen mir noch etwas in dem Team. Das wäre für mich wahrscheinlich fast schon die wichtigere Baustelle als zum Beispiel in Zach LaVine, der dir dann diesen dritten Offensivstar gibt. Der natürlich, also wenn du jetzt Zach LaVine in dieses Team reinschmeißt, wird die Offense wahrscheinlich halt nochmal besser. Weil ja Zach LaVine auch kein super balldominanter Spieler ist, den du, der Offball funktioniert, der dann auch eben diese Handoffs laufen kann, der auch neben Maxey spielen kann. Aber ich würde eher in die andere Richtung denken, dass ich mir so ein Jeremy Grant zum Beispiel für die Vier. Oder dann nochmal ein bisschen mehr in die Richtung Tiefe gehen, weil gerade auf dem Flügel, wenn dann Batum und Oubre und so deine nächsten Optionen sind von der Bank, was Flügelminuten angeht. Also ich bin schon der Meinung, dass um ein richtiger Contender zu sein oder dass ich selbstbewusst hier sitzen würde und sagen würde, hey, die Sixers sind auf einem Level mit Boston und Milwaukee oder zumindest nur einen kleinen Tick drunter, muss schon noch was passieren. Aber ich glaube, wenn wir wirklich nur über dieses dritter Star und dritter elitärer Offensivspieler, da bin ich inzwischen fast schon der Meinung, nee, passt schon. Also mit dem Two-Man-Game kommst du, glaube ich, auch in den Playoffs sehr, sehr weit und mit dem System und mit den Off-Ball-Actions und so weiter. Dann vielleicht lieber so jemanden wie Jeremy Grant, der wahrscheinlich deutlich günstiger zu haben ist als ein LaVine zum Beispiel, der dir Defense auf dem Flügel gibt, der generell deiner Defense weiterhilft und der dir ja auch so ein bisschen Shooting, sekundäres Playmaking. Da würde ich, glaube ich, sogar eher in die Richtung gehen.
Ja, ganz kurz, bevor ich dann zu meinem Punkt komme, ich kann mir nicht vorstellen, dass man viel für LaVine bekommt. Ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich glaube nicht, dass Chicago auch nur ansatzweise das bekommt, was man sich erhofft.
Ja, das kann gut sein. Mit dem Vertrag. Spielt halt auch keine supergeile Saison bislang.
Ich glaube nicht, dass da besonders viel Wert da ist. Aber ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also ich war direkt nach dem Trade, habe ich gesagt, okay, die Sixers sind auf die Saison gesehen nicht besser geworden. Du wirst nicht besser jetzt nur auf die Saison gesehen durch den harten Trade. Du kannst versuchen, langfristig besser zu werden und dir Pieces zu holen, um dir noch jemanden reinzuholen, um dann vielleicht besser zu sein. Dass die Sixers jetzt schon, ohne irgendwas anderes zu machen, besser sind, als sie es mit Harden gewesen wären, zumindest in meinen Augen, ist schon mal ein riesiges Plus und ändert ziemlich viel für den kurzfristigen Ausblick dieses Teams. Und du hast es auch gesagt, ich glaube nicht, dass dieser dritte offensive, in Anführungszeichen, Star, dass jetzt so ein dritter High-Usage-Spieler in der Offensive da unbedingt so der ganz große Game-Changer ist. Und ich weiß gar nicht mal, ob die Offensive so viel besser wird, wenn da jetzt zum Beispiel ein LaVine reinkommt, weil du nimmst den Ball aus Embiids Händen, du nimmst ihn aus Maxis Händen irgendwo, sicherlich Levine ein guter Offball-Spieler und ein guter Spot-Up-Schütze und auch jemand, der in Handoffs gut aussieht, aber so wie das bisher in der Rollenverteilung ist, dass Embiid viel macht und Maxi viel macht und der Rest sich auf die Rollenspieler verteilt, so mag ich das eigentlich und ich weiß nicht, wie viel man dann wegnehmen müsste von Maxi und Embiid dafür, dass jemand wie Levine da noch Platz hat. Da würde ich doch eher Rollenspieler, die offensiv reinfitten, dafür aber gute Verteidiger sind, bevorzugen. Und sicherlich Alex Caruso niemand, der jetzt ein großer Flügelspieler ist, aber jemand, der perfekt zu Philadelphia passen würde. Aber sowas von perfekt. Weil er jemand ist, auf den diese Beschreibung zutrifft, auf einen Rollenspieler. Du kannst ihm nicht den Ball geben und sagen, lauf mal Pick and Roll und das in einer Reihe von Angriffen. Aber er ist jemand, der auch bei den Lakers schon durchaus in Handoffs eingesetzt wurde und da die Reads machen kann und daraus Plays entstehen lassen kann. Und er ist halt ein elitärer Defender. Und wenn die Sixers es schaffen, offensiv das Level zu halten, allerdings mit einer Top 5 Defense, und das würde ich nie ausschließen mit einem der besten defensiven Anker der Welt im Team in Joel Embiid, dann reden wir hier wirklich über ein Team, was richtig Ärger machen kann. Und die Bucks, ganz ehrlich, sehen nicht unverwundbar aus. Dame spielt keine gute Saison. Und defensiv mache ich mir da wirklich Sorgen, nach wie vor. Die Celtics sind absurd gut in diesem Jahr. Aber A, Verletzungsanfälligkeit, was natürlich auch bei den Sixers gegeben ist, wie jedes Jahr. Aber B, diese Offensive der Celtics, ich bin, was den Ausblick auf die Playoffs angeht, da nicht so wahnsinnig optimistisch. Dieses Isolation-lastige, wenig Ball- und Player-Movement und sich nur auf die individuelle Klasse von Tatum, Brown, Holiday und Porzingis zu verlassen, das funktioniert jetzt gut in der Regular Season und da können wir auch nicht viel gegen sagen. Aber in den Playoffs haben wir es halt noch von keinem dieser vier Spieler gesehen, dass sie elitäre On-Ball-Creator sein können, die in Isolations dominieren. Und da bin ich doch schon um einiges optimistischer, was diese Flow-Offensive und das Ball- und Player-Movement und die verschiedenen Optionen, die die Sixers haben in der Offensive angeht, als in der Offensive wie jener von Boston, wo der Plan dann halt wirklich ist, gibt Tatum den Ball und die anderen schauen zu und dann wird seine individuelle Klasse schon regeln und die Sixers haben ja wirklich Optionen. Man kann diese Offensive laufen, die man aktuell läuft mit Embiid an den Elbows, viel Handoffs. Man kann halt aber auch zu diesen Embiid Post-Ups zurückgehen und ihn da zur Arbeit gehen lassen, wenn es sich anbietet. Maxi kann mittlerweile auch in Isolations, also man hat sehr viele verschiedene Optionen und das ist halt was mir in den Playoffs, was Offensive angeht, immer super wichtig ist, dass Teams Optionen haben und das hat man ja auch bei Denver gesehen, die auch jederzeit in Murray Isolations gehen konnten, die dieses Murray-Jokic-Pick-and-Roll laufen konnten, die aber auch Jokic-Post-Ups laufen konnten, die Elbow-Plays laufen konnten, die Inverted-Pick-and-Roll mit Jokic als Warner laufen konnten. Und das konnten die teilweise im gleichen Angriff machen, drei dieser verschiedenen Actions. Wie willst du das als Defense verteidigen? Und da mag ich die Offensiven, die sehr viel diese Optionen haben, und das haben die Celtics nicht, und das haben die Bucks auch in der Art nicht, ohne jetzt zu sagen, dass die Sixers eine bessere Offensive haben als diese beiden Teams. Aber sie haben mehr Optionen, sind vielseitiger. Und wenn man da dann jetzt noch gezielt ein, zwei Spieler reinholt, die genau da reinfitten und genau das gut können, was in diesem System belohnt wird, wenn du es gut kannst, plus sich defensiv noch zu verstärken und einfach da noch ein, zwei Leute reinzuholen, dann ist es ein Team, mit dem man durchaus rechnen muss. Und das konnte man so nicht vorhersehen eigentlich nach dem James Harden Trade. Weil die Idee war wirklich, okay, du tradest Harden, damit setzt du vielleicht die Saison irgendwo in den Sand, aber stellst dich für die Zukunft gut auf. Du hast all diese Expiring Contract, kannst dann nächstes Jahr wieder angreifen, machst Embiid vielleicht glücklich. Aber dass man dann jetzt in dieser Saison konkurrenzfähig ist, das hab zumindest ich jetzt nicht so kommen sehen. Von daher bin ich optimistischer. Aber ich war auch schon oft optimistisch, was die Sixers angeht. Und wir haben es gesagt, keine einzige Conference-Finals-Teilnahme von Embiid in seiner Karriere. Da ist es schwer, jetzt optimistisch zu sein und sagen, okay, da passiert jetzt was, was wir noch nie gesehen haben. Das ist vielleicht auch nach einem NBA-Monat und einem relativ einfachen Schedule, was, das muss man auch dazu sagen, den die Sixers bisher hatten, vielleicht auch zu früh, aber besser hätte man bisher nicht spielen können.
Das fühlt sich erstens nach schönen Schlussworten an und zweitens auch irgendwie nach einer runden Sache, oder? Jetzt haben wir haben mit ein bisschen größerem Sixers Offensiv und so weiter und jetzt sind wir gegen Ende wieder ein bisschen weg von Maxi und Embiid und hin zu, wo geht dieses Team hin? Hast du jetzt noch irgendwelche Gedanken rund um Philly? Weil ich nicht. Also wir haben, glaube ich, alles abgehakt, was bei mir hier so auf dem Zettel steht.
Nee.
Dann war das doch tatsächlich eine ganz knackige Angelegenheit.
Okay, und vielleicht an der Stelle nochmal der kurze Hinweis. Wir haben noch 4 Plätze frei für unsere Miami-Community-Reise im März 2024 und die Folge droppt ja am Tag vor dem Black Friday. Von daher vielleicht der ganz kurze Hinweis. Wir haben aktuell eine Rabattaktion. Diese Reise gibt es aktuell noch bis Dienstag für 200 Euro günstiger. Heißt nicht 1.999 Euro pro Person, sondern 1.799 Euro pro Person. Wir haben noch 4 Plätze frei. Wir fliegen im März, wenn wir diese Reise voll bekommen, zu 12 nach Miami. Heißt 11 Leute aus der Community und ich. Und wie angesprochen, noch 4 Plätze frei. Gucken uns dort vom 21. bis 27. März 2024 3 Spiele der Miami Heat an. Einmal gegen Golden State, einmal gegen New Orleans und einmal gegen Cleveland. 3 Games in diesen 7 Tagen und 6 Nächten. Es wird täglich geführte Touren geben. Ich war dieses Jahr bereits in Miami, kenne mich da einigermaßen aus mittlerweile. Jeden Tag freiwillig geführte Touren, wo wir die Stadt erkunden, die wichtigsten Sightseeing-Spots abklappern, die wichtigsten und besten Food-Spots der Stadt. Und wer will, kann sich da gerne anschließen. Wer selber gerne auf eigener Faust sein Ding machen möchte, kann das natürlich auch gerne machen. Wir gucken, was der Fußballspielplan bereithält, ob eventuell Lionel Messi und Miami in dieser Zeit ein Heimspiel haben. Dann wäre das natürlich auch eine super interessante Sache dafür den März. Die Saison hat dann auch schon wieder angefangen. Was gibt's vielleicht noch zu sagen? Hotel ist direkt am Strand. Und ja, wollen da einfach eine sehr schöne Woche haben mit 11 anderen Basketball- und NBA-begeisterten Leuten. Von daher jetzt nochmal der Hinweis, wer Lust hat, aus dem kalten Deutschland im März in den Süden Floridas zu fliegen, pünktlich zu Ostern sind wir dann auch wieder da, der kann sich jetzt gerne noch einen der letzten Restplätze sichern, einen Platz reservieren und dann einfach eine geile Woche mit uns haben im März 2024. Wir packen euch den Link zur Website unten in die Podcast-Beschreibung. Bei Fragen bin ich natürlich jederzeit zu erreichen, per Mail oder auch auf Instagram oder per YouTube, wenn da noch irgendwelche Fragen bestehen. Wie gesagt, bis Dienstag gibt es dieses Angebot noch. Wer jetzt noch kurzfristig Urlaub beantragen möchte oder das mit dem Partner abklären muss oder was auch immer.
Oder dem Podcast-Partner.
Genau. Von daher, ja, würde mich freuen, wenn wir die 4 Plätze noch voll bekommen und dann nach Miami fliegen. Traumhafte Stadt, traumhaftes Wetter im März und ein paar geile Spiele sehen. Jimmy Butler und die Heat gegen Stephen Curry, Zion Williamson, Darius Garland, Donovan Mitchell und Co., wenn hoffentlich alle dann auch fit sein werden. Genau. Und jetzt können wir dann noch zur Trivia-Frage kommen und dann ist es hier eine runde Sache heute.
Wir kommen jetzt zur Trivia-Frage und die musste ich nebenher jetzt dann doch nochmal ein bisschen rumgoogeln. Ich habe ein etwas ganz Besonderes dabei. Das wird groß, aber ich muss, wie gesagt, gib mir noch eine Sekunde, wobei ich sie dir schon mal stellen kann. Dann kann ich nebenher noch kurz. Also, wir haben heute, also es ist natürlich Tyrese Maxey und Joel Embiid themed, ist ja klar. Wobei jetzt sollte ich vielleicht die Averages auch nochmal kurz zum Besten geben, bevor ich das jetzt auf jeden Fall. Tyrese Maxey und Joel Embiid sind nicht nur beide aktuell Top 10 Scorer, also Joel Embiid ist der beste Scorer der Liga mit sage und schreibe und jetzt habe ich auch genug gestalled, bis es oben ist. Was sind jetzt die Punkte? Normal. Ah, hier. Mit sage und schreibe 31,9 Punkten pro Spiel. Tyrese Maxey auf Platz 10 mit 27 Punkten pro Spiel. Meine Trivia-Frage ist ein bisschen ausgeweitet, aber Stand jetzt, logischerweise, sind das Teammates, die beide mindestens 25 Punkte pro Spiel auflegen. Sollten sie das über die gesamte Saison schaffen, dann würden die Sixers in einen Kreis treten, der relativ elitär ist, was die Teams angeht. Denn Stand jetzt 17 von... Ich stotter jetzt hier so ein bisschen rum, weil die Trivia-Frage stammt aus einem Quora-Beitrag, der aber schon ein paar Jahre alt ist. Und deswegen musste ich jetzt gerade die letzten Jahre nochmal durchgehen, ob da inzwischen Teams dazugekommen sind. Und es ist tatsächlich so. Ein weiteres Team ist dazugekommen. Deswegen, 17 der 30 NBA-Franchises hatten das noch gar nie, dass zwei Teammates mindestens 25 Punkte pro Spiel über eine komplette Saison hinweg auflegen. Die Memphis Grizzlies zum Beispiel, wobei auch das wahrscheinlich jetzt nicht mehr stimmt. Ja, hat doch bestimmt in den letzten Jahren irgendwann mal mehr als 25 Punkte pro Spiel gemacht, oder? Also zum Zeitpunkt dieses Beitrags hatten die Memphis Grizzlies noch nicht einmal einen 25 Punkte pro Spiel Scorer über eine Saison. Und Ja hatte aber 27 und 26 in den letzten Jahren. Also das stimmt wenigstens nicht mehr. Glückwunsch nach Memphis. Ich würde gerne von dir wissen, das heißt, es gibt 13 NBA-Franchises, bei denen es das schon mal gab. Zwei Teammates mit 25
zur Points gleichen
per Game
Saison
mindestens.
Oder insgesamt?
In der gleichen Saison.
Okay.
Ich würde gerne wissen, welche Franchises das am häufigsten geschafft haben. Also ich kann es dir sagen, es gab eine Franchise, die in dem Sinne sehr, sehr weit vorne liegt. Das gab es nämlich 11 Mal. Da wirst du jetzt wahrscheinlich auch sehr schnell drauf kommen, welche das ist.
Ja.
Und es gibt 4 weitere, bei denen es mindestens 2 Mal vorgekommen ist. Und dann nochmal, es gibt 5 weitere, bei denen es mindestens 2 Mal vorgekommen ist. Und dann nochmal 7 einmal. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Aber jetzt, also bei welchen Franchises gab es das am häufigsten, dass sie 2 25 plus per Game Scorer in derselben Saison im Roster hatten?
Also auf Platz 1 müssen die Lakers sein. Mich würde nur interessieren, wo Kobe und Shaq als eigenständiges Duo ranken würden in diesem Ranking.
Das kann ich dir sagen. Kobe und Shaq haben das 3 Mal geschafft zusammen. 2001,
ist,
2002,
das
2003.
Wäre
das wäre Platz 2 unter den Duos. Nee, okay. Platz 3 unter den... Na, geteilter Platz 2 unter den Duos. Und das andere Duo ist auch ein Lakers-Duo. Spoiler. Also das Platz-1-Duo.
Ja, die Lakers sind 1, war klar. Ich weiß nicht, Jerry West, Elgin Baylor.
Ja, genau. Das ist
haben
das.
Damals
sehr
viel,
6 Mal
ja.
Haben die beide ja. 25 plus. Und die Lakers insgesamt mit 11 Mal. Da gab es dann noch eine Saison mit Jerry West und Will Chamberlain. Eine Saison mit Jerry West und Gail Goodrick. Und dann eben die 3 Shaq Kobe, also insgesamt 11.
Und du willst jetzt alle 13 oder willst du, wer das am
Na,
meisten?
Wenn du es schaffst, gerne sogar alle 13, ja. Also ich habe alle 13 parat, ich könnte die raushauen, aber jetzt vielleicht erstmal die weiteren mit multiple solchen Seasons.
Ich meine, wenn ich jetzt ein bisschen zurückdenke an die Zeit, seitdem ich die NBA verfolge. Wade war halt nicht mehr dieser absolute Topscorer, aber da war doch mit Sicherheit eine Saison dabei, wo Wade und James beide über 25 gemacht haben.
Ja, 2011, in der ersten Saison gemeinsam. Also die Heat sind dabei, aber nur einmal.
Okay. Haben James und Davis beide über 25 gemacht?
Nein. Aber es ist noch ein weiteres Team mit LeBron-Beteiligung dabei. Und ein Team mit Davis-Beteiligung tatsächlich.
Na, dann müssen es, also, da muss es ja eins dieser, wohl, Irving und James damals?
Yes, 2017.
Okay. Und Davis, das muss dann Boogie Cousins sein, oder?
Ja, 2018.
Was aber nur so halb zählt, weil der ist zum All-Star-Game damals gekommen.
Ist das so? Ja, kann sein.
Oder war das in der, die sie komplett zusammengespielt haben? In das, einer Saison ist er ja gerade zum All-Star-Game getradet worden. Ich nehme an, dass das die Saison war, wo er davor in Sacramento Supernova.
Warte kurz.
Yes.
Das war die Saison 2017-18 auf jeden Fall. Cousins 25,2 und hat da 48 Spiele für die Pelicans gemacht. Dann wird das die Saison gewesen sein. Nee.
Dann war das die andere.
Weil der war einfach nur verletzt. Ja nicht nach dem All-Star-Break. Aber er war okay, die komplette Saison okay, in New Orleans.
Okay. Westbrook und Harden damals. Yes. Wobei das halt aber wirklich die Saison war, wo Westbrook... Nee, da war Westbrook auch schon die ganze Zeit. Aber da hatte Westbrook diese crazy Saisonhälfte nach dem Capella-Trade für Covington.
Ja, genau.
Wo Westbrook so komplett durchgedreht ist und alle gesagt haben, jetzt, dieses Jahr werden sie Meister.
Also Harden und Westbrook sind dabei und haben damit die Rockets, haben das zum ersten Mal für die Rockets geschafft.
Ja. Boah. Du meinst, es ist jetzt ein Team dazugekommen in den letzten Jahren?
Nicht, also das waren die Rockets, die dazugekommen sind. Und es ist noch ein Duo dazugekommen, nämlich letzte Saison. Das war dann aber schon das zweite Mal für diese Franchise.
Brown und Tatum oder so?
Ja, genau. Für die Celtics. Und das gab es dann aber 87 schon mal, Larry Bird und Kevin McHale. Aber damit hast du eines der Teams mit den Multiple Seasons. Also fehlen noch vier. Und eins davon liegt auch auf der Hand aus der etwas jüngeren
Warriors?
Ja. Dreimal.
Sicherlich mit Steph und KD.
17, 18, 19.
Boah, du weißt, NBA History ist nicht meine ganz große Stärke. Ich weiß nicht, die. Das andere bei den Celtics, war das irgendwie zu Paul Pierce Zeiten oder so?
Nee, das habe ich vorher schon dazu gesagt. Das waren Bird und so. Kevin McHale 1987. Also Celtics haben wir schon abgehakt.
Pippen hat auch nicht über 25 mal gemacht, oder?
Nee. Und die Bulls tatsächlich gar nicht dabei. Also auch nicht in irgendwelchen D-Rose-Jahren oder so. Aber also die anderen mit den Multiple, die sind...
Ist es irgendwie sowas wie, haben sich Iverson und Mello irgendwie überschnitten?
Stark. Ja, okay. 2008. Aber die Nuggets haben dann noch drei weitere solche Saisons. Aber 2008 ist Joker? Eine davon.
Oder?
Nee, tatsächlich nicht aus der okay. älteren Vergangenheit. Es war 2008 Iverson und Carmelo. 1991 waren es Michael Adams und Orlando Woolridge. Klar, also dass du da nicht drauf gekommen bist. 1984 Kiki Vandeweghe und Alex English und 1983 wahrscheinlich auch Alex English und Kiki Vandeweghe. Also viermal in Nuggets History gab es das, vielleicht ja sogar bald ein fünftes Mal. Das hängt hauptsächlich von Jamal Murray ab.
Ich weiß nicht, Thunder?
Ja, einmal. Russell und Westbrook und Durant.
Ja.
Es ist noch ein anderes Carmelo Anthony Team, weil du gerade bei den Nuggets warst.
New York irgendwie mit, keine Ahnung, Stademeyer oder so.
Ja, das war auch das Jahr. Stark, Julius, bist on fire heute.
Hey.
Das war auch das Jahr nach dem, also das Jahr des Carmelo Trades. Da hat er nur 27 Spiele gemacht für die Knicks, aber dabei eben 26 Punkte und Amari Stoudemire hat in der Saison 25,3 aufgelegt. Und die Knicks haben dann noch die zweite, also die Knicks sind ein Team, das war aber 1962, das sage ich dir einfach. Ah, den hatten wir sogar neulich, unser alter Freund, Richie Guerin, wie auch immer. Und der andere war Willie Knowles.
Ja.
auch der natürlich, Household Name, klar. Das heißt, es fehlt noch eins mit Multiple, da wirst du nicht drauf kommen. Also, kannst es versuchen, aber da wäre ich sehr schockiert.
Boah, ich weiß nicht, weil du es vorhin auch angesprochen hattest, für die nächste Ausgabe habe ich die dominanten Bigs der 90er gescoutet, aber ich überlege jetzt gerade, Robinson hatte da jetzt nicht so die Mitspieler in San Antonio, Olajuwon. Ist es irgendwas aus den 90ern?
Nichts aus den 90ern. Generell, die einzige solche Saison in den 90ern waren die 91er Nuggets, die ich gerade eben angesprochen habe. Ansonsten gar nichts 90er. Und mit Ausnahme von Jacoby auch nichts in den 2000ern. und mit Ausnahme von Bird und McHale auch nichts in den 80ern.
Boah, haben irgendwie KD, also die Nets, haben die zu dieser Big Three Zeit, haben die da, waren da zwei von den dreien in über 25?
Also hier in diesem Beitrag logischerweise nicht dabei, aber das hört sich gar nicht so falsch an. Lass mich mal kurz gucken.
Ich überlege gerade, Dirk hatte auch nie einen High-Scoring-Spieler an seiner Seite in der.
Nee, ich kann dir, glaube ich, auch dieses Überlegen ersparen. Also uns fehlt jetzt noch einmal 1961, einmal 1963.
Ja,
ja. Und das Team mit den Multiple ist 73 und 74. Also.
Ja, hau raus.
73, 74, die Atlanta Hawks mit Lou Hudson und Pete Maravich zweimal. Dann 1961 die damals noch Cincinnati Royals, heutzutage Sacramento Kings, Oscar Robertson und Jack Twyman. Und na doch quasi Chicago, aber eben nicht die Bulls, sondern das Team, das dann zu den Washington Wizards wurde. 1963 Walt Bellamy und Terry Dischinger.
Ja, da gehe ich hier mit erhobenem Haupt raus.
Absolut. Lass mich aber jetzt noch kurz nach den Nets gucken. Tatsache. 2022/23, letzte Saison. Kyrie Irving 27 Punkte, Kevin Durant 29,7. Und ich guck mal die Saison davor, vielleicht auch sogar. Ja, Kyrie Irving 27,4, Kevin Durant 29,9. Und James Harden mit 22,5 tatsächlich auch nicht so weit weg. Also ja, es kommen noch zwei Brooklyn Nets Saisons dazu. Es kommen drei Brooklyn Nets Saisons dazu. 2020/21 Irving 26,9, Durant 26,9 und da war Harden sogar noch näher dran, da war er bei 24,6.
Ja. Yeah.
Also dreimal Brooklyn Nets haben wir noch.
Ja, und in diesem Jahr gibt's Teams wie Dallas, wenn Irving noch ein bisschen nach oben schraubt, Milwaukee, wenn Dame seine Form findet.
Mhm.
Also bleibt's vielleicht die Suns, wenn mit Durant und Booker. Und ich weiß nicht, wie es bei den Lakers aussieht. LeBron steht bei 26,4. Ich weiß nicht, wo Davis. Lass mich mal kurz gucken, wo unser Freund Anthony Davis steht bei 22. Okay, das wird dann wahrscheinlich eher schwierig. Aber gibt's so ein paar Duos, die
ja
da noch in the mix sind?
Lillard ist sehr nah dran, aktuell mit 24,6. Kyrie ist bei 23,9.
Also bei Lillard würde ich es mal am wahrscheinlichsten einschätzen, dass der
ja
dahin kommt, weil der ist ja jetzt wirklich nicht gut reingekommen.
Und ansonsten Memphis vielleicht auch. Der ist mit Ben gerade bei 25,8. Wenn dann Ja zurückkommt, wird das wahrscheinlich runtergehen, aber wer
ja
weiß.
Ja, das würde mich schon schocken.
Wo ist denn Murray? Jaylen Brown auch nicht wirklich ein Thema, 21,3. Jamal, wo bist du? Der kann doch nicht so weit unten sein. Ich bin jetzt schon bei Zach Collins. Hat er zu wenig Spiele gemacht, um hier im Leaderboard mit drin zu sein? Ja, er ist gar nicht erst mit drin. Warte, was macht er denn bislang?
Warte mal, ich guck mal schnell. Unser Freund Jamal Murray macht
16,3. Oh, wow. Ja, okay. Das wird eng.
Ja, aber halt auch nur auf 7 Spiele, da lässt sich das dann auch relativ easy nach oben schrauben.
Gut.
Wunderbar.
An der Stelle, durch die Trivia-Frage ist es dann doch wieder ein bisschen nicht mehr ganz so knackig geworden, aber trotzdem noch alles in einem guten Rahmen. Liebe Freunde des Korbball-Sports, wir hören uns nächste Woche wieder. Lieber Julius, ich wünsche dir noch viel Spaß da in deinem kleinen bayerischen Kaffee, in dem du dich gerade abgibst.
Mal gucken, was da so geht.
Ich hoffe, dass du möglichst schnell wieder in die sicheren Arme deiner Metropole zurückkommst.
Ich brauche das Big City Life, das ist hier nichts.
Absolut.
Das ist hier nichts für mich, da gehe ich ein.
Leute, es war wie immer eine große Freude und Ehre, für euch hier labern zu dürfen. Das tun wir nächste Woche auch wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.
Macht's gut, ciao.